Wohnsinn und Raumglück,
dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.
Wir sind Erika Miro aus Hamburg
und Martina Püringer aus Wien,
Expertinnen der Wohn- und Architekturpsychologie,
und sprechen mit interessanten Gästen über die Entwicklung von human hochqualitativen Räumen.
Du erfährst, wie sich Räume auf dein Fühlen, Denken und Verhalten auswirken
und wie es möglich ist, eine gesunde und positive Raumwirkung zu erzielen. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
Heute haben wir wieder ein Dachgespräch zu dritt mit einer Gästin aus der Schweiz. Martina aus Österreich und mir aus Deutschland. Erstmal moin moin, liebe Martina nach Wien. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auf dieses Gespräch.
Ich mich auch, liebe Erika, und hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Auch von mir ein herzliches Willkommen bei Wohnsinn und Raumglück. Heute geht es um Urban Psychology und dazu haben wir, wie Erika erwähnt hat, eine Gästin aus der Schweiz, genauer aus Zürich. Sie ist Gründerin von Urban Psychology GmbH und Co-Geschäftsführerin des Centers for Urban and Real Estate Management, kurz CUREM, der Uni Zürich. Sie hält Referate und ist Dozentin an verschiedenen Universitäten und berät mit ihrem Beratungs- und Research-Unternehmen Gemeinden und Immobilienentwickler, als auch Planungs- und Architekturbüros. Und sie ist Umweltpsychologin und innerhalb dieses Gebietes spezialisiert auf die Architekturpsychologie. Liebe Alice, ich freue mich, dass du bei uns bist und dir Zeit genommen hast.
Ja, danke euch für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich auch selbst sehr gerne euren Podcast höre.
Sehr schön. Liebe Alice, bevor wir ins Thema eintauchen, würdest du uns bitte eingangs und den Zuhörerinnen noch erzählen, woher du beruflich kommst und auch speziell natürlich, wie du zur Architekturpsychologie gelangt bist?
Gerne. Es hat eigentlich schon recht früh begonnen, dieses Interesse. Damals nach der Matura habe ich so überlegt, soll ich jetzt Medizin studieren, soll ich Agrarwissenschaften studieren oder Psychologie? Und ich habe mich dann für Psychologie entschieden, wusste aber eigentlich von Anfang an, dass mich nicht jetzt unbedingt so die klinische Psychologie interessiert, sondern wirklich mehr die Prävention. Ich habe dann auch so im Bereich Gesundheitspsychologie, Umweltpsychologie viele Seminare besucht. Und ich hatte in den Nebenfächern die Themen Ökonomie und Umweltwissenschaften. Und es hat mich immer interessiert, auch dieses Zusammenspiel zu verstehen, halt auch mit den ganzen ökonomischen Kräften. Ich wusste aber nicht so richtig, wo ich das beruflich ausleben kann. Ich bin dann erst so in die Marktforschung gegangen, dann in die Konsumgüterindustrie. Und dann war es eigentlich ein rechter Glücksfall, bin ich eher fast zufällig an dieses Zentrum für Immobilienökonomie der Uni Zürich gekommen und hatte da einfach einen wirklich sehr guten Vorgesetzten, der mir sehr viel Freiheit ließ, mir dieses Wissen der Stadt- und Architekturpsychologie anzueignen. Ich durfte zu wissenschaftlichen Konferenzen gehen, habe Kurse besucht, ja, dann auch ziemlich bald schon mal so erste Vorlesungen gemacht zu dem Thema, weil es halt einfach sonst so niemand gab in der Schweiz. Ich glaube, das war ein bisschen mein Vorteil. Ich war damals noch nicht wirklich Expertin, aber ja, das hat mir dann wie geholfen, auch zu spüren in den Dialogen mit den Studierenden. Das war eine Weiterbildung, die waren alle schon in der Praxis tätig, zu spüren, wo drückt da der Schuh, wo kann dieses Wissen gebraucht werden, was sind die Fragestellungen aus der Praxis.
Und war das in Zürich?
Ja, das war in Zürich, genau, an der Uni Zürich. Ja.
Ja, wunderbar. Auch von mir herzlich willkommen, liebe Alice. Ich freue mich, dass du da bist. In der Vorbereitung zu diesem Gespräch habe ich ein Interview von dir gelesen und in dem sagst du, die Menschen können sozusagen hinsichtlich gebauter Umwelten sehr gut beurteilen, was ihnen gefällt. Was gefällt den Menschen denn eigentlich?
Genau, vielleicht kann ich da noch auch ganz kurz ausholen, weshalb kam ich überhaupt zu diesem Thema, weil das war wirklich so mein Start eigentlich fast in die Architekturpsychologie, dass immer alle Leute gesagt haben, sie möchten so gerne im Altbau wohnen, zumindest hier in Zürich, ich weiß nicht, ob das weltweit so ist. Und dann habe ich gedacht, das ist ja irgendwie komisch, weil sonst Kleidung, alles, oder man hat ja immer so gerne Neues, weshalb dieser Altbau? Und da haben wir dann auch unseren ersten öffentlichen Anlass gemacht an CUREM, der hieß Mehr Romantik bitte, wo wir wirklich so Architekturpsychologinnen eingeladen haben zu diesem Thema. Und ich habe dann schon gemerkt, es gibt noch nicht so viel wissenschaftliche Evidenz, die das wirklich untersucht. Und ich habe dann auch selbst ein paar Studien gemacht, um einfach ein bisschen besser zu verstehen, was gefällt eigentlich an an dem Altbau. Und das ist ein ganzes Forschungsgebiet, die empirische Ästhetik. Das wird für unterschiedliche Gegenstände untersucht, also eben für Architektur, aber auch Gesichterforschung, Musikforschung, Sprachforschung. Und das Interessante ist, dass man eigentlich überall ähnliche Prinzipien findet, egal jetzt, was für ein Gegenstand es ist.
Entschuldige, dass
Ja.
ich dich unterbreche, aber wäre es möglich, ein Beispiel zu nehmen von so einem Prinzip, das sich so
Das
durch.
kann ich gerne, genau. Also grundsätzlich kann man sagen, es gibt so angeborene Prinzipien und dann erlernte Faktoren. Und zu den angeborenen zählt zum Beispiel die Kombination von Ordnung und Komplexität. Bei einer Fassade bedeutet das, es gibt eine gewisse Regelmäßigkeit, Symmetrie, einen Rhythmus in der Fassade, vielleicht eben ein Abschluss, ein Sockelgeschoss. Aber dann eben auch mit einer gewissen Komplexität. Das heißt nicht einfach eine Lochfassade mit Fenstern ohne Umrandung und genau. Und das haben wir dann wirklich auch untersucht und gesehen, dass mit zunehmender Komplexität, da gibt es auch schon andere Studien, dass das Gefallensurteil eigentlich steigt. Ein weiteres Prinzip, die Vertrautheit und Design, sagt man so, die Meyer-Regel, so most advanced yet acceptable, also dass es immer irgendwie anschließt an das, was die Leute kennen, an so Prototypen von, wie wir uns ein Haus vorstellen. Wenn ich sage ein Haus, dann hat man die Vorstellung von einem Giebeldach, momentan noch, irgendwann wird sich das vielleicht ändern, zentrierten Fenstern und so weiter. Und sobald es halt von dem abweicht, dann sinkt die Verstehbarkeit, es wird vielleicht befremdlicher und je nach Expertenstatus, sage ich mal, der Person, fällt dann das Urteil auch ein bisschen anders aus. Die ganzen erlernten Assoziationen, die dann auch das Schönheitsurteil sehr stark beeinflussen und auch diese angeborenen Präferenzen halt überdecken können. Wenn ich jetzt beispielsweise Architektur studiert habe oder so, vor kurzem gab es gerade einen Artikel in der FAZ zum Architekturpreis in Deutschland, wo sich dann eben die Bevölkerung teilweise fragt, ja, weshalb wird jetzt da so ein Gebäude prämiert mit so vergrautem Holz und Wellblech. Und eben Experten schauen halt dann ganz anders auf das Thema. Die beurteilen diese Materialien vielleicht nach Nachhaltigkeit, nach Echtheit des
Ja,
Materials und so weiter.
das finde ich sehr interessant, was du sagst, weil es gilt ja auch, diesen Bogen zu spannen zwischen diesem technologischen Fortschritt, zwischen der Ästhetik, aber auch zwischen dem Empfinden. Wie kommt es jetzt rüber bei einem Menschen, der nicht vom Fach ist?
Genau.
Und diese Diskrepanz, die ist ja immer wieder vorhanden, auch in der Beurteilung, in der Bewertung von Architektur.
Wir haben aber auch Studien gemacht mit zeitgenössischer Architektur und da hat sich schon gezeigt, es gibt durchaus neue Gebäude, die sehr anschlussfähig sind,
Ja,
wo
ja.
sich auch Experten und Laien in der Meinung treffen.
Genau, ja. Du sprichst ja auch schon von Häusern, von Fenster, Umrandungen und so weiter. Auf welcher Ebene arbeitet ihr eigentlich? Weil ich sage jetzt, wenn wir im Podcast hier sprechen über Wohn- und Architekturpsychologie, dann sind wir ja auch oft im privaten Wohnbereich unterwegs oder im halböffentlichen Bereich. Das geht dann bis ins Grätzl, ins Quartier und dann in den anonymen Stadtraum auch. Auf welcher dieser Ebenen befasst sich jetzt die Urban Psychology?
Ich verstehe es auch als die gesamte gebaute Umwelt. Eigentlich alles, was modifiziert ist vom Menschen, das können auch Parks sein. Wir jetzt im Büro arbeiten fast nicht so im Bereich Interior Design. Wir arbeiten eigentlich bis so Wohnungslayout, Grundrisse, vielleicht etwas Materialisierung. Aber zum Beispiel, ich werde auch immer wieder gefragt, Farbgestaltung, Beleuchtung, solche Themen, das ist dann schon wieder ein sehr spezialisiertes Gebiet, wo ich mich nicht so gut auskenne. Und im Stadtraum geht es sehr weit, eben bis zu Sicherheitsthemen oder wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt in der Stadt Zürich, wo so die Frage war, wie kann man die Akzeptanz zur Aufhebung von Parkplätzen fördern?
Liebe Alice, sehr spannend. Du hast ja mein Thema der Fassaden schon irgendwie angesprochen. Das ist ja etwas, worunter ich also auch tatsächlich irgendwie intuitiv immer gelitten habe. Und Urban Psychology, sagst du, bezieht sich auf den Stadtraum bis eigentlich an die Wohnungsgrenze hinan, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich würde sogar sagen, inklusiv Wohnung. Also ich würde mal sagen, so alles, was bleibt, wenn die Bewohnenden wechseln.
Okay, nun ist ja der Stadtraum ein riesengroßes Gebiet. Wo würdest du sagen, endet eigentlich der Kiez oder sozusagen der Einflussbereich der Menschen, die dort leben?
Wir nehmen meistens jetzt so einen Radius von 500 Meter, wo man sich so im Alltag bewegt, auch mit Kindern. Aber natürlich, ja, hängt das auch ab von der Dichte, von der Angebotsdichte, wie weit ich da gehe und natürlich von meiner eigenen Mobilität. Kindern schrumpft ja dieser Radius jeweils recht festen.
Ja, aber ehrlich gesagt auch erst in neuester Zeit, also früher, als wir noch nicht so dicht bebaut waren und wir noch nicht diese digitale Welt hatten, war der Radius für Kinder relativ groß. Noch in den 50er Jahren, habe ich gerade gelesen, hatten Kinder sozusagen einen Bewegungsraum selbstständig von bis zu 12 Kilometern. Das heißt, die sind dann mit dem Fahrrad zu den Großeltern gefahren und so. Aber es hat sich natürlich doch sehr geändert.
Sehr spannend, das wusste ich nicht mit den 12 Kilometern. Ja, weil das ist ein Thema, das mir so am Herzen liegt, diese Aktionsradien der Kinder. Das ist so wichtig für die kindliche Entwicklung.
Okay, kommen wir jetzt mal zu diesem Thema REMMS. REMS, ne?
REMS.
Sehr gut. Das ist eine Abkürzung für Real Estate Meta Rating and Monitoring on Sustainability. Alice, was ist das genau?
Wir wollten ein möglichst niederschwelliges Tool machen, um die Nachhaltigkeit von Gebäuden zu messen. Und zwar alle Arten von Gebäuden, also Wohngebäude, öffentliche Bauten, das kann ein Gefängnis sein, das kann ein Spital sein, aber auch Bürogebäude und so weiter. Und niederschwellig in dem Sinne, wir kennen ja alle diese recht aufwendigen Nachhaltigkeitszertifikate, die auch recht viel kosten. Und wir haben gesagt, ja gut, das machen vielleicht ein paar sehr spezialisierte. Es ist wirklich ein sehr tiefer Anteil der Gebäude, ist so durch ein Nachhaltigkeitslabel zertifiziert. Aber wenn wir so die Nachhaltigkeitsziele wirklich ernst nehmen möchten, dann ist es sehr wichtig, über möglichst flächendeckende Angaben zu haben. Deshalb arbeiten wir mit öffentlichen Daten, um das zu messen.
Das ist also so ein Meta-Rating-System und wie du schon gesagt hast, es führt viele unterschiedliche Datenquellen zusammen, also staatliche Register, Standortdaten zum Beispiel zu Naturgefahren und so weiter, Lärm. Und dann wird ja bewertet nach den drei Säulen der Nachhaltigkeit, also ökonomisch, ökologisch und sozial. Das System ist sicher komplex, weil das bringt einfach die Aufgabe mit sich. Ich würde dich gern nach der Bewertung der sozialen Nachhaltigkeit fragen. Also, wie gestaltet sich bei REMS-Bewertungen konkret die soziale Nachhaltigkeit? Also, welche Faktoren oder Kriterien spielen denn da rein?
Wir wollten uns eigentlich an die EU-Taxonomie für Nachhaltigkeit halten.
Ja.
Da gab es mal Bestrebungen, es gibt eine für die Ökologie, das ist recht klar. Gab es Bestrebungen, auch eine zu machen für soziale Nachhaltigkeit, das wurde dann aber wieder auf Eis gelegt. Und ich merke schon, eben die Messbarkeit der sozialen Nachhaltigkeit ist viel schwieriger, weil man immer wieder vor ethische Fragestellungen kommt. Auch so
Genau.
die Frage persönliches Wohlbefinden versus gesellschaftliches Wohlbefinden. Ich sage immer, eine hohe Hecke gibt mir vielleicht Privatheit, macht aber den öffentlichen Raum unsicher. Wie gewichte ich jetzt das? Und ich weiß nicht genau, was der Grund war, warum diese Taxonomie nie kam. Ich finde es aber super schade, weil ich glaube, gerade für die Akzeptanz ökologischer Themen ist eben die soziale Nachhaltigkeit genauso wichtig oder überhaupt Voraussetzung. Das so als Klammerbemerkung. So, deshalb mussten wir wirklich selbst uns überlegen, wie machen wir das möglichst gut. Wir haben eine Expertengruppe mit Soziologinnen und Psychologinnen und Leute aus der Praxis. Und wir haben dann gesagt, gut, wir messen grundsätzlich auf drei Ebenen. Das ist auch angelehnt an, wie klassische Immobilienbewertungen gemacht werden. Also es gibt die Ebene Ortschaft, Gemeinde, Kommune und dann gibt es die Ebene Umgebung und die Ebene Objekt, was das Gebäude selbst ist. Und jetzt bei der Ortschaft zum Beispiel, da stützen wir uns auf die OECD Wellbeing Indicators. Das ist so ein Indikatorensystem, das misst zum Beispiel die Wohnraumversorgung an einem Ort, also Leerstandsquote, die Einkommensverteilung ist, das sind die Einkommen mit diesem Gini-Faktor einigermaßen gleich verteilt oder gibt es da große Divergenzen, wie ist die Wahlbeteiligung, wie ist die Sicherheit an einem Ort. Auf der Ebene Umgebung, da eben geht es dann mehr um Themen wie Lärm, Luftqualität, Landschaftsqualitäten. Und auf der Ebene Gebäude, dort wird es dann wirklich so klassisch architekturpsychologisch mit kognitionspsychologischen Themen wie Ästhetik oder auch eben Sicherheitsgefühl oder körperliches Wohlbefinden, Identitätspflege und auch den ganzen sozialpsychologischen Themen wie Zusammenleben, Privatheit. Und wir messen es auf zwei Arten. Wir haben einen Fragebogen, den man als Immobilieneigentümer in den Nutzenden geben kann, die das ausfüllen, weil uns interessiert wirklich auch das Nutzererleben und nicht, dass es jetzt einfach von ExpertInnen beurteilt wird. Wir haben aber auch das ExpertInnen-Tool und das wird dann sehr spannend, wenn wir genügend Daten haben, das auch zu schauen, wie deckungsgleich ist das. Was ich sehr wichtig finde, ist, wir messen auf der Ebene der Bedürfnisbefriedigung und nicht der Satisfier. Also wir fragen nicht, gibt es einen Gemeinschaftsraum, der so und so groß ist in der Siedlung, sondern wir fragen, wie ist das Nachbarschaftsklima in der Siedlung? Weil ein Gemeinschaftsraum kann eine Lösung sein, es gibt aber meistens vielfältige Lösungen für ein Bedürfnis. Und wir wollten da nicht so fix sein, weil diese, ich sag so, Satisfier unterliegen auch immer ein bisschen den Trends. Und ich finde es auch schade, wenn man dann so normativ wird.
Ich hätte jetzt bitte direkt im Anschluss an die Erklärung eine Frage. Und zwar, wenn ihr jetzt so eine Immobilie, also du sagst, ihr gebt Fragebögen an die Nutzer dieser Immobilie, ja, und diese Ergebnisse, die ihr dann erhaltet, ihr zieht ja daraus dann bestimmte Schlüsse und kommen die sozusagen auch in die Umsetzung für neue Projekte? Also fragen euch dann Leute um euer Know-how, wenn es darum geht, Projekte zu entwickeln?
So, die Daten gehören den Eigentümerinnen. Wir haben nicht Zugriff, dass wir wissen, dieses Gebäude hat diese Daten. Wir machen auch keine Beratung. Es ist wirklich einfach nur ein Messtool.
Okay.
Was wir machen, ist ein Benchmark. Das heißt, die Eigentümer sehen, wo sie stehen mit anderen. Und ich denke, es ist wirklich also auch für Beratende interessant, die dann vielleicht mit Eigentümern zusammen diese Daten auswerten können, Guidelines machen können für Neubauten.
Ja, also diese Fragebögen, die ihr sowohl an die Bewohner, Bewohnerinnen ausgibt und aber auch die an die Experten und Expertinnen. Du sagst ja, da gibt es unterschiedliche Antworten und unterschiedliche Ergebnisse. Kannst du mal sagen, nach deiner Erfahrung, wie stark driftet das auseinander oder liegt es auch beieinander?
Ja, leider haben wir das erst vor kurzem implementiert, so ich kann es noch nicht sagen.
Ah,
Ja.
okay. Weil ich finde, das ist sehr, sehr spannend. Das betrifft ja genau auch unser Thema, nämlich das Implementieren von Wohlfühlen der Menschen, die sich in den Räumen aufhalten. Also abseits von denen, die da geplant haben, die ja auch gute Intentionen haben. Also mega spannend. Da müssen wir wirklich dann nach einem Jahr nochmal nachhaken. Dieses System REMS, das habt ihr in der Schweiz entwickelt? Wart ihr das? Warst du das?
Genau, ja, genau, ja. Bin da seit der Gründung dabei. Ich bin Vizepräsidentin des Vereins. Da waren sehr viele Leute daran beteiligt. Wir haben das zusammen entwickelt. Und was mich wirklich sehr freut, wir sind jetzt auch in Deutschland. Und zwar kooperieren wir da mit DGNB zusammen. Kennt ihr das?
Ja, in Österreich ist das das ÖGNI, ne, das ÖGNI.
Ja, genau.
Ja.
Ja, wir sind auch in Gesprächen mit Österreich. Und die Idee ist eigentlich wie, dass man REMS als Basis nimmt für eine erste Einschätzung für diese Labels.
Das war nämlich auch meine Frage, in welchen Ländern das jetzt eigentlich angewandt wird und wer kommt da aktiv zu euch? Also wer wendet dieses System bereits an?
Das sind eigentlich vor allem institutionelle Immobilieneigentümer, Pensionskassen, Versicherungen und solche.
Alice, du sagst ja, es gibt diese EU-Taxonomie. Und soweit ich weiß, von der EU ja dieser Green Deal, der da ausgerufen wurde, der eben tatsächlich die Nachhaltigkeit in diesen drei Ebenen ja untersuchen soll, beziehungsweise festlegen soll, dass die angewandt werden. Nun ist ja aber die Schweiz gar nicht Mitglied der EU. Inwieweit gibt es denn da sozusagen Konkurrenz oder konkurrierende Themen oder ist das sozusagen, werdet ihr von der EU auch angefragt dazu oder könnt ihr da Einfluss nehmen?
Also meines Wissens sind wir da nicht in Kontakt. Ich weiß aber nicht, ob vielleicht sonst ein paar Leute von REMS da in Kontakt sind. Konkurrieren ist es nicht und es ist zwar so eben, dass die Schweiz nicht dabei ist, aber natürlich alle größeren Firmen, Banken, Versicherungen, die EU-weit tätig sind, die unterstehen
Ah ja.
natürlich diesen Reporting-Pflichten.
Ja, spannend finde ich, was ihr da macht. Und ich erinnere mich so ein bisschen bei diesem REMS-Verfahren auch an die HQA, die wir ja anwenden von der Wohn- und Architekturpsychologie, wo wir eben auch messen, wie sind sozusagen die Ausschläge in der Erfüllbarkeit von menschlichen Bedürfnissen. Also humanwissenschaftliche Qualitätsanalysen, die wir durchführen, das bietet das Institut für Wohn- und Architekturpsychologie. Und als Mitglied könntest du tatsächlich auch nochmal schauen, schauen, wie wird das eigentlich genutzt und wie wird das angewandt.
Ja.
Martina, du wolltest gerade noch was fragen.
Ja, ich wollte dir, Alice, noch fragen. Es klingt ja so, als könnte man das in Gemeinden, also im ländlichen Bereich, auch anwenden. Das ist jetzt nicht auf den städtischen Raum begrenzt, ne?
Überhaupt nicht, wirklich. Das kann auf jede Immobilie irgendwo angewendet werden.
Ja.
Und vielleicht so zur Anwendung. Es ist natürlich auch spannend, weil es basierend auf öffentlichen Daten ist. Kann ich natürlich jetzt auch als Gemeinde sagen, so, ich möchte es gerne mal für mein Gebiet analysiert haben, den Gebäudepark.
Ja, super. Und du hattest ja gesagt, welche Prinzipien und was ihr da so messt. Wie ist das eigentlich mit dem Naturbezug? Welche Rolle spielt das?
Ja, das haben wir auch drin. Eben einerseits durch den Indikator Landschaftsqualität. In der Schweiz haben wir das flächendeckend, Seen, Wälder und so weiter, aus Sicht. Dann haben wir es auch nochmals auf Umgebungsebene, wie ist die Begrünung? Und dann haben wir auf Objektebene einfach, wie die Leute die Erholung einschätzen, ob sie schöne Ausblicke haben aus der Wohnung.
Ja, sehr interessant. Ich habe mal einen Herrn getroffen, der in Antwerpen Beamter war oder leitender Beamter, der dort nur für die Stadtbeleuchtung zuständig war. Das spielt ja auch eine Rolle. Inwieweit hat das auch Einfluss auf eure Messbarkeit?
Wir messen nicht unbedingt, gibt es Beleuchtung, was für eine Art von Beleuchtung gibt es, sondern wir messen die, wie viele Delikte gibt es.
Ja,
Wir messen das subjektive Sicherheitsgefühl auf Objektebene.
Das finde ich total spannend, weil dieses Tool ja eigentlich diese beiden vereint. Und das finde ich so super, weil eine Frage wäre gewesen, was haltest du quasi von Partizipation
Ja.
derjenigen, die da betroffen sind? Aber in Wahrheit erfüllt dieses Tool ja genau das, weil ihr da erhebt, wie geht es den Menschen, wie empfinden die das? Und auf der anderen Seite natürlich auch die befragt, die diese Immobilien haben.
Genau,
Ja,
ja.
man muss aber schon sagen, die Eigentümer können entscheiden, ob sie die Befragung machen wollen oder nicht. Die sagen, nein, wir machen es nicht, das weckt nur Begehrlichkeiten. Und was machen wir denn, wenn die Leute unzufrieden sind? Wir möchten es lieber einfach nur die Expertenbeurteilung machen.
Ja gut, aber das muss man auch irgendwie verstehen,
Ja.
ne? Ich finde es das gut, dass ihr das respektiert. Du sag noch mal, am Anfang des Jahres hatten wir ja ein Gespräch mit Frau Dr. Flade. Sie ist ja renommierte Architekturpsychologin. Und du hast ja freundlicherweise diese Episode auch weiter empfohlen, was uns sehr freut. Ein Thema in dieser Folge war, dass privater Raum möglicherweise durch den digitalen Raum in seiner Wirkung etwas weniger wichtig wird, dafür aber die dritten Orte, also Plätze, öffentlicher Raum, wichtiger wird. Was denkst du, sieht die Zukunft von Innenstädten eigentlich aus?
Nicht, wie ich sie mir wünsche, sondern was ich denke, wie sie aussehen werden. Wenn wir schauen, was hat Städte geprägt, dann ist es ja sehr stark von Arbeit und Handel geprägt, oder? Und wenn wir schauen, was passiert momentan im Handel, was passiert in der Arbeit, dann sind wir sicher in einer sehr spannenden Zeit mit dem ganzen Online-Handel. Wir haben diese Innenstädte, die teilweise eben nicht einfach mehr da sind, um sich Dinge zu kaufen. Es braucht andere Formen zur Belebung von Innenstädten. Das ist so das eine. Das andere ist eben auch mit Arbeitsformen, wo wir sagen, ja gut, diese Knowledge Worker, die ja vor allem auf die Städte angewiesen sind, wird das allenfalls verstärkt durch KI gemacht? Für welche Art von Berufen ist denn diese Ballung noch notwendig, oder? Ich sage mal, für einen Friseur ist das nicht notwendig.
Nein.
Und ich glaube, das wird sicher spannend sein und auch prägend sein hinsichtlich, werden wir uns verteilen oder werden wir uns clustern. Ich glaube auch Themen wie Wohlstand und Armut. Wir haben auch historisch gesehen, Städte können immer mal wieder kippen. Zürich hat eine oder diese Vergangenheit mit der ganzen Drogengeschichte. Es gibt jetzt auch in anderen Teilen der Welt teilweise auch wieder stärkere Drogenprobleme. Ich glaube, das ist ein Thema. Dann auch rechtliche Rahmenbedingungen. Wie geht man um mit Neueinzonungen? Kann man überhaupt bauen auf dem Land oder sagt man nein als Land? Man möchte bewusst diese Verdichtung in den Städten, die aber wirklich sehr herausfordernd ist, wie es sich zeigt in der Schweiz, in einer Demokratie. Und natürlich auch die Möglichkeiten und Kosten der Mobilität. Wenn die Kosten der Mobilität sehr hoch sind, dann werden wir uns auch eher wieder clustern.
Und wie würde denn das aussehen, wenn du dir das wünschen könntest? Sag
Ja,
uns doch zum
gute
Abschluss noch.
Frage. Ja, mir persönlich liegt die Nachhaltigkeit sehr am Herzen. Jetzt egal, was Trump sagt oder so, weil ich, ja, wir haben einfach nun mal diesen Planeten, oder? Von daher ist es sicher sinnvoll, wenn wir Städte haben. allein schon von Infrastruktur, eben Mobilität, alles. Wir wissen, der Footprint ist in der Regel größer von Menschen, die verteilter wohnen. Von daher finde ich das gut, diese Idee der Innenentwicklung. Ich glaube aber, dass wir das wirklich in einer guten Qualität machen müssen. Das heißt, wir brauchen einen wirklich guten Städtebau. Das bedeutet für mich einen Städtebau, der koordiniert ist, wo nicht einfach jeder auf der Parzelle sein Gebäude macht, der eine gewisse Dichte hat, der zonierbar ist. Und daher finde ich schon, diese Blockrandstrukturen, die eignen sich einfach sehr gut für eine gute Zonierung. Man hat dieses Innenleben der Blockränder, wo Kinder spielen können. Können und außen den öffentlichen Raum. Das ist zum Beispiel bei Punktbauten einfach schwieriger. Ich glaube, es ist wichtig, in Qualität des öffentlichen Raums zu investieren. Wir haben auch Instrumente oder mit Mehrwertabgaben, wenn jemand höher bauen darf, dass er etwas an die Gemeinde bezahlen muss. Ich glaube, es ist wichtig, die soziale Durchmischung zu fördern, dass wir da gute Tools haben, den Wohnraum, ich sage bewusst für jene, für die es notwendig ist, erschwinglich zu machen. Das heißt aber nicht einfach günstig wohnen für alle, weil dann konsumieren irgendwie auch mehr, aber dass man da faire Instrumente hat. Und ja, ich glaube eben, die Natur in die Stadt zu holen, das ist total wichtig, aus klimatischen Gründen, aber auch Wohlbefinden, Erlebnis, das bietet so viel. Es ist sicher auch die Frage einer nachhaltigen Mobilität. Also wie können wir eine möglichst aktive Mobilität fördern, die die Gesundheit fördert, ja, die möglichst wenig externe Kosten hat.
Ja, Alice, wir sehen uns hier jetzt während des Gespräches und wir sehen alle irgendwie nur die Köpfe nicken bei dem, was du gerade aufgezählt hast. Und Martina hat die Daumen in die Kamera gehalten, also hochgehalten und so, weil genau darum geht es. Es ist wirklich schön. Ich fand, das war ein schönes Schlusswort. Und ich danke dir schon mal ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, liebe Alice.
Euch. Merci vielmals für euer Engagement.
Dann sage ich auch noch herzlichen Dank, liebe Alice, für das interessante Gespräch. Es wird vielleicht nicht das letzte gewesen sein, wie wir schon raushören konnten. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal und wünsche alles Liebe aus Wien. Baba.
Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.